Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt darf ich Ihnen als frischen Gast auf dem Karussell Peter Wawerzynek vorstellen. Nur ganz kurz zu seiner Biografie. 1954 in Rostock geboren. Hat dann eine Kindheit in Heim- und in Adoptionsfamilien verlebt, ist 76 nach Berlin auf die Kunsthochschule, wollte er nicht Schriftsteller oder Schreiberling werden, sondern Maler oder Zeichner oder Designer oder was immer, auf jeden Fall etwas Künstlerisches. Das hat er nach einiger Zeit abbrechen müssen, ganz kurz, glaube ich, wie war das, 1,5 Jahre?
Ja, fast 2 Jahre. Guten Tag erstmal.
Ja. Und dieses Buch, dieses wunderschöne Buch, Bin ein Schreiberling, ist auf der einen Seite eine Fortsetzung von seinem Buch Das Kind, das ich war.
Er hat also gerade runtergemacht, weil er braucht das fürs Foto.
Aha, gut.
Man versteht dich nicht, du hast ja bis jetzt auch gar nichts gesagt. Wie soll man das verstehen? Okay. Also dieses Buch ist einerseits eine Fortsetzung seiner Kindheitsgeschichte, also Das Kind, das ich war. Ein wunderschönes Buch über eine Kindheit in Mecklenburg. Und auf der anderen Seite ist es aber eine Erzählung darüber, wie jemand zum Schreiber wird, welche Impulse es gibt, welche Erlebnisse man da damit hat, was mit einem passiert, wenn man fürs Schreiben lebt, erst recht, wenn man vom Schreiben lebt, beziehungsweise gar nicht leben kann. Er hat ja lange Zeit in der DDR, hieß so etwas, in der Produktion gearbeitet, in verschiedensten Berufen oder gibt es da was, ein Hilfsberuf? Gut, in verschiedenen Hilfsberufen.
Ja, war 10 Jahre lang von.
Ja, und da hat er sozusagen das Leben kennengelernt, und zwar so heftig, dass er seitdem über das Leben wirklich auch schreiben kann. Und hat auch eine Sprache kennengelernt, die man eigentlich auch nur dann kennenlernt, wenn man fern von der Kunst gelebt hat oder gearbeitet hat. Und in diesem, das war der Beifall. Und ein Kritiker hat geschrieben, dieses Buch, da geht es natürlich auch um den Literaturbetrieb und wie es einem ergeht, wenn man als Stipendiat oder als Burg oder See oder Dorf oder Stadtschreiber in alle möglichen, nicht unbedingt immer lieblichen Orte dieser Welt kommt, was man da anstellt. Und insofern auch eine Auseinandersetzung mit dem Literaturbetrieb, auch mit den Kritikern zum Beispiel. Einer von denen schrieb jetzt eine Rezension während der Messe, dieses Buch sei Bilanz, Polemik und Manifest zugleich. Also eine geballte Ladung, wobei Bilanz, so alt ist er ja noch nicht, also man könnte sagen eine Zwischenbilanz. Polemik auf jeden Fall, aber wenn dann nicht so eine blöde oder bissige Polemik, sondern eine richtig schön erzählte, richtig vitale Polemik und Manifest. Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie Passagen entdecken, wenn Sie zufällig auch den amerikanischen Autor Walt Whitman kennen, der wunderbar lange Poeme geschrieben hat über das Dasein, die Existenz als Schriftsteller und was Schreiben bedeutet, was man mit dem Schreiben will, wie man die Welt erobert durch Schreiben und die Welt neu erkennt durch Schreiben, der wird so etwas Ähnliches hier bei Peter Wawerzynek kennenlernen. Du wirst jetzt mit drei oder vier, je nachdem, wir kriegen Zeichen, wenn wir die Zeit überziehen.
Und also jetzt nicht vier Stunden, sondern nur 4 Textausschnitte, also obwohl 4 Stunden wäre auch mal.
Könnte man machen. Da müssen wir noch ein bisschen, glaube ich, das Buch verlängern. Wir müssen mich dann danach gleich weg, ohne anzugeben, zum ZDF. Draußen liegen aber Bücher und vielleicht bleibt auch noch 5 Minuten zum Signieren, wenn Sie Lust haben. Sonst müssen Sie mit runterziehen zum ZDF in die Glashalle, da geht es dann weiter. So, jetzt aber Schluss und Peter fängt an.
Ja, danke. Danke, Rainer. Ja, war fast schon so laut wie da hinten. Also, Liebesbriefe. Bei mir begann alles mit dem Verfassen von Liebesbriefen für meine Freunde. Damit ging es mir gut. Ich bekam die Raubeine des Ortes auf meine Seite, hatte nicht groß mehr was zu befürchten. In meinen ersten Jugendtagen schrieb ich Reime und Schwüre, die sie dann den Mädchen vortrugen oder auf Schmusepapier mitteilten. Die Raubeine, für die ich schrieb, hatten poetisch nichts in ihren Birnen. Mit meinen Texten kamen sie bei den Mädchen gut an. Die Mädchen hielten meine Texte in ihren Händen und drehten ihre schönen Hälse verstohlen an mir vorbei zu den Jungen hin, für die ich all die weißen Seiten mit Schwüren beschrieben hatte. Die Jungen überließen mir aus Dank dafür ihre Zimmer, bewirteten mich, schenkten mir ihre liebsten Dinge, steckten mir sogar Geld zu. Ich war ihr Stipendiat, ohne dass sie oder ich gewusst hätten, was das ist, ein Stipendium, und wer ich dann da für sie bin. Ich stand da ganz unter dem Einfluss der Lektüre, meiner Erstlektüre, Die Räuberbande von Leonhard Frank. Eine Geschichte imponierte mir besonders. Einer mit Namen Georg trägt den Namen Falkenauge seit seiner Schlägerei mit 5 Gymnasiasten, wobei er sein Auge verliert und dafür ein Glasauge trägt. Ein Kapitän und ein Schreiber entdecken das Glasauge in seiner Dachkammer, als er nicht da ist. Das Glasauge liegt in einem Wasserglas. Der Kapitän fordert den Schreiber heraus, auf dieses Auge im Glas zu schießen. Das Glas bricht, Wasser spritzt, das Glasauge kullert unter das Bett, von wo es der bleiche Kapitän hervorholt und zum Fenster hinauswirft. Solche Sachen wollte ich auch schreiben können. Ich wollte auch so schreiben können. Wobei man bei mir denken könnte, das ist jetzt aber ausgedacht. Das sollte stimmen, und wovon man dann bei mir meinen könnte, ich würde jetzt die volle Wahrheit sagen, dass das sollte man also sich überhaupt nicht sicher sein, dass das vielleicht dann doch ausgerechnet gelogen wäre. Und ich bin dann auch Stegreifdichter geworden. Also die Mädchen meinten, ich würde Tagebuch schreiben, aber ein Tagebuch schreiben kann ich nicht. Ich sagte ihnen, ins Tagebuch Erlebnisse hineinkritzeln ist nicht meine Sache. Ich will Bücher schreiben. Ich möchte gern Leser und Zuhörer. Und Tagebuch schreiben ist ja eigentlich nur wie morgendliche Katzenwäsche. Also ich möchte Wörter, Sätze baden, ich möchte darin baden, ich möchte ganz lange Lebensberichte aufzeichnen. Ich möchte mich froh und frisch jeden Tag an den Schreibtisch setzen und in die Maschine hacken. Sie sahen mich mit offenen Mündern an und wandten sich ab. Aber auf den rechten Pfad eines Schreiberlings brachte mich mein Deutschlehrer Herr Eichler. Ich verdanke ihm, was an mir Literat genannt werden darf. Er trug Rollkragenpullover, was in meiner Jugend zur Topmode gezählt werden wurde und sich außer ihm kein anderer Lehrer sonst zu tragen traute. Und über dem Pullover trug er einen dunkelglänzenden Arbeitskittel wie ein Lehrmeister in der Produktion. Er war sehr agil, es hielt ihn nicht am Lehrertisch, er konnte einfach nicht stillsitzen, er las uns Sachen vor, die nicht im Lehrplan standen, er schritt rezitierend oder aus einem Buch lesend durch die Bankgänge, stellte sich zwischen die Stuhlreihen, reihte seine Worte auf langen Fäden, löste komplizierte Sätze wie Kandiszucker auf. Und stellte er sich auf die Zehenspitzen, dann ging es um höhere Werte, höhere Worte. Er gestikulierte, er verzog mit dem Buch in der Hand einen ganzen Armschwung. Er hielt auch das Buch manchmal nur so unter der Nase, da hört man das dann nicht, okay. Und dann lugte er gerade so mit den Augen über die oberen Buchseiten und dann ging es um ganz vertrackte Geschehnisse. War er von einem Ausspruch fasziniert, stand er steif und stumm und stur. Und jetzt hätte man ihn packen können, unterfassen müssen und wie eine Skulptur hinaustragen können. Oder ein Räuspern von ihm war für mich die Geburtswehe vor dem ersten Wort. Er gebar Worte. Er presste sie aus seinem Brustkorb heraus, nachdem er zuvor mit ihnen schwanger ging. Der Klassenraum wurde zum Kreissaal. Ich erlebte ihn wie einen Großen am Theater. Ich hielt ihn für einen echten Charakterdarsteller und genoss seine Vorträge. Und er las nicht. Er rastete ein und rastete aus. Und er stand manchmal, wie gesagt, steif und stur und unbewegt. Und er konnte auch sehr laut werden. Er konnte sogar Texte brüllen, dass sein Speichel über die vorderen Sitzreihen spritzte wie bei einer Massentaufe. Und ich sagte mir, aus jedem von uns hätte Schriftsteller werden müssen, denke ich mitunter. Es ging dem Mann nicht nur um den vorzulesenden Text, es ging ihm der Sache des Textes zu dienen. Also er war beseelt und besessen. Er schaffte es, einen in den Text mit hineinzuziehen. In seinen Stunden entstand bei mir so eine Art Seelenverwandtschaft zwischen ihm und mir. Und also uns verbanden Reime, Wortgebilde, Literatur. Er imponierte mir schon sehr, aber während meine Schülerfreunde alle abschalteten, folgte ich ihm begeistert bis zum Pausenklingeln, dass er mit einem ein andermal mehr dazu quittierte. Dann habe ich immer mal auch so Erlebnisse gehabt, das liegt jetzt auch alles schon ziemlich weit zurück. Da wollte mal eine Millionärin mich unbedingt bei sich im Keller einsperren und dann sollte ich ein schönes Buch vollschreiben für ein Stipendium und die war dann auch wie ein Groupie bei allen Lesungen da, saß immer an der gefühlten rechten Seite, immer schick angezogen manchmal, also auch immer so wie so eine dynamische Rockerbraut und das wurde dann ziemlich, ich lese das mal einfach vor, also man musste das dann auch beenden, also aber also viele haben gesagt, du bist sowas von blöd, es geht doch bloß ums Geld, schreib ihr das Ding doch voll, mach eine Ausrede, eine Lüge und weg bist du und dann hast du, und die wird ja dann immer wieder nachlegen, also mit Bezahlung und mit Mäzenatentum, ne? Kennst du ja auch, ne? So. Das ist übrigens mein Freund Klaus Ziller, danke, dass du da bist. Mit ihm habe ich schon, das glaubt man gar nicht, 6 Kunstbücher gemacht, also großartig. Das fällt alles noch so nebenbei ab. Und was man zur Biografie noch sagen muss, natürlich wollte ich Grafiker werden. Ich habe letztes Mal auch jemanden aus der Kunsthochschule Weißensee getroffen, der hat auch Formgestaltung gemacht und wollte Grafiker werden. Aber irgendwie in dem Jahrgang, wo wir drin waren, konnte man nicht umwechseln auf Grafiker. Irgendwie wollten alle umwechseln. Also ich habe mich quasi als Textilgestalter reingeschlichen und wollte dann nach dem Grundlagenstudium, ein Jahr wollte ich dann Grafiker werden. Also Zielrichtung Comic. Also das, was jetzt hier fast alle Verlage machen, Comic, Kafka als Comic, vielleicht auch noch Karl Marx als Comic kann man ja alles machen. Und das wollte ich machen und das ging aber irgendwie nicht. Und dann ist von diesen ganzen Textilzeichner, Textilgestalter im Prinzip nur noch der Texter, wenn man das ER noch wegschreibt, nur noch der Text übrig geblieben und ganz zum Schluss vielleicht nur noch sie trug Lederjacke wie eine Rockerbraut und sie wohnte in einem Kaff mitten in Mecklenburgs Pampa. Dorthin wollte sie mich in ihren Keller sperren, ein toll ausgebauter Keller mit ägyptisch anmutender Sauna. Viel Wasserspiel und in jenem Kerkerlein, in dem sie mich da als privates Kellerkind stecken wollte, ein Zimmerchen mit Eisenbett, Nachttisch und Schreibtisch und dort ihm dann ein weinrot eingeschlagenes Samtbuch, das ich für ihr Stipendium vollschreiben sollte. Nicht eine Woche hätte ich in dieser gottverlassenen Gegend ausgehalten und geschweige denn so freundlich weggesperrt zu sein wollen.
Sie wusste nicht, wohin mit ihrem Geld und beschäftigte da einen Mann mit Namen Ali, der immer kommen musste, wann immer sie nach ihm pfiff. Für sie und ihre Gäste dann kochte und sie zudem in der noblen Berliner Wohnung auch noch für sich selbst still bewirten ließ. Ich stand da einmal auf dem Dach mit ihr, ihres Berliner Hauses, inmitten von Schilf und Steinen, wie an der Ostsee extra angepflanzt, alles und nach oben gekarrt worden. Jedenfalls sollte auch hier eine ägyptisch anmutende Sauna aufgestellt werden, hoch über der Stadt auf ihrem Dach. Sie zeigte mir ausgestreckten Fingern die Konturen, nannte sogar die Düfte für sie, also für diese Aufgüsse, die sie vorsah, mit wem sie darin denn alles saunaen wird. Jedenfalls daran dachte. Und unten trainierte die Mannschaft der literaten Fußballer, zeitweise unter der Regie des bekannten Trainers Hans Meyer. Die fahren heute noch viel, viel herum, die Fußballer. Und das Saugute an der Sache hat mir jetzt vor kurzem einer gesagt, dass die Spielerfrauen auch mit dürfen. Das schaffe ich niemals. Da sei Geld ohne Ende mit dieser Fußballmannschaft, wird geprahlt. Und von den überbordenden Buffets gar nicht erst zu sprechen. Jeder nehme sich zum Schluss taschenweise mit. Und hätten dann die Woche hindurch die Kühlschränke sehr voll davon. Die Millionärin zeigte mir Fotos von sich auf einer Leinwand, die alle manierlich zu nennen waren, aber im Prinzip fototechnisch nichts Besonderes, wie sagt man das, darstellten. Ja, aber Sie wollten doch meine Meinung wissen. Und dann tat sie, als würde sie mein Gefasel nachvollziehen. Und wurde dann sehr nachdenklich, plante entweder wohl einen Fotokurs zu belegen oder das Fotografieren ganz sein zu lassen und redete davon, eventuell mit dem Malen zu beginnen. Also Ideen wären ja bei ihr vorhanden, sagte sie, und ein bisschen Lust auf Malen hätte sie auch. Oder sie gründete einfach einen Kunstverein, ja, oder Kunstverlag für Malerei, na, mal sehen, was mir da einfällt. Jedenfalls war die Millionärin sehr aufdringlich, sie machte mir Angst. Ich wollte nicht in ihre Fänge geraten, wie in dem Film Misery von Stephen King, der arme schreibende Mann. Ich musste die Millionärin einfach loswerden. Und das ging verdammt einfach. Ich musste nur, was ich sehr gut kann, Prolet spielen. Also auch Prolet sein, also mich daneben benehmen, um sie richtig zu enttäuschen, musste ich den Proll vortäuschen, also enttäuschen, vortäuschen. Also saß ich bei ihr am Frühstückstisch und tönte laut wie ein Seebär, ich sei Frühstück mit Rollmops und Bier gewohnt, Rollmops und Bier gewohnt. Und nicht so ein Sonntagsdinner wie die hier und nicht neben so einer Zicke, die mit ihrem Hund nur Französisch spricht, dass der weiße Hund eine gute Charakter bekommt. Und außerdem sagte ich zur Millionärin, sie sei ja sowieso von keinem Menschen, sondern nur Klakateuren umgeben, die ihr zum Munde redeten. Und dann drohte ich, in ihren künstlichen See zu pinkeln, wenn jetzt nicht zügig Rollmops, Rollmops, Rollmops auf den Tisch stünde. Ja, es kam gar nicht mehr zu gar nichts. Ich musste nicht mal ausfällig werden. Es folgte dann der erwartete Rauswurf. Sie chauffierte mich zum Bahnhof, der zu ihren Türen knallen und echauffiert sein, wie zu einer Filmkulisse passte. Mein Sauftherapeut war mit von der Partie und kam aus dem Lachen nicht heraus. Sie packte uns und schob uns in ihr Auto. Sie brauste mit uns in ihrem englischen Superwagen ab. Metallic Weinrot. Bordeaux Violett. Ist das nicht Metallic Weinrot? Bordeaux Violett. Ist ja eigentlich auch egal, welche Farbe. Und rollte uns damit dann zum Bahnhof und warf uns dann hinaus und zischte wieder ab. Und da waren wir dann ganz allein und es gab da gar keinen Fahrplan. Und der Zug war entweder gerade weg oder er kam erst in den nächsten 4 Stunden. Aber wir vertrieben uns die Zeit, sozusagen als frisch Vertriebene, indem wir die wohl einsamsten Fotos auf so ganz leeren Gleisen sitzend, müssen sie auch mal machen. Bei Filmen sieht man das immer, ne? Da gibt es die stehende Kamera, dann geht die Autorin Natascha Bodin aus dem Bild raus, dann sieht man sie 150 Meter weitergehen und dann sieht man sie nur noch so klein als Buchpreisträgerin und dann noch kleiner, und das sind solche Tricks. Und solche Fotos haben wir gemacht, wir sind die Gleise weit ins Land hinein und haben dann auf die Vergrößerung Wert gelegt. Also die Taktik ging auf, jetzt für alle, die mit ihren Händen nichts anzufangen wissen. Meine Hände. Meine Hände sind mein Arbeitsmittel, ich verdanke ihnen so viel. Stehe ich müde nachts auf, öffnen sie meinen Laptop tonlos und lassen sich gebrauchen. Ihre Finger lenken. Ich wurde ja an der Ostsee groß, ich wollte als Kind immer Fischer werden. Also kauft mal einen Fisch, Heringe meinetwegen, die man ausnehmen kann, entschuppe sie mit den Händen und schneide ihnen den Bauch auf und greife mit den Händen in sie hinein und nehme mit den Händen so gerne Fisch aus. Ich gatsche so gern mit meinen Händen in Lehm, ich knete so gerne Teig, ich greife ganz mutig in dunkle Truhen und Steinbütte, ich liebe grobe Kristalle, den Sack voller Mittelmeersalz. Ich zeichnete auch mit den Fingern schon so viele, viele, viele schöne weiße Gemälde in hingekleckste, verschüttete Milch. Ich knete gerne Fleisch, Zwiebeln, Eigelb mit pitschnassen Brötchen dazu und Senf. Und macht dann so eine Masse und kugle die mit meinen Händen dann und brate dann Buletten. Oh ja, feine Buletten. Und dann reiße ich allen Flaschen immer die Etiketten gerne ab mit meinen Händen. Und gute Freunde stellen mir zu Partys immer schon Flaschen mit Etiketten hin, die zum Bearbeiten tauglich sind, dass ihnen die wichtigen Flaschen mit den wirklich wichtigen Etiketten vor meinen Fingern, meinen Händen verschont bleiben. Ich fahre mit meinen Händen sehr gerne durchs Haar, jetzt mittlerweile nicht mehr so oft und gerne, aber ich wasche mir meine Hände noch immer schön mit Seife und ich trockne sie niemals, nicht mal mit Papierhandtüchern ab, sondern immer am Pullover, unsichtbar an der Hinterhose, manchmal am Oberschenkel. Aber mit dem restlichen Wasserfilm ziehe ich dann immer noch, also wer mich dann länger mal beobachtet, kann das wirklich sehen, das ist keine Ente, ziehe ich dann immer so meine Augenbrauen nach und bisschen die Ohrläppchen, das habe ich von Alice Wawerzinek, du kennst sie auch, gelernt. Das ist keine Wasserverschwendung, das erfrischt und macht einen guten Smile, oder? Wie nennt man das? Aber weil du hast auch solche Erfahrungen, ne? So. Ich greife gerne in Säcke, ich hole handweise Linsen, Körner, Mehl heraus. Ich mag, wie gesagt, Seife an meinen Händen und ich glaube, meine Hände mögen auch die Seife an sich. Ich wasche sie mir viel, viel öfters als andere Menschen, also wahrscheinlich auch noch viel, viel öfters als Chirurgen. Ich seife eben so lange der Tag anhält und mein Körper sich nicht dagegen wehrt. Ich rupple mir mit einer Bürste und seife, ich klatsche vor Freude in die Hände. Ich schüttle mir manchmal sogar wechselseitig meine Hände, so stolz bin ich auf meine Hände, dafür, dass sie mein Freund sind, mein und mir gehören und ich ihren Besitzer bin von diesen Händen. Ich fringe so gern mit meinen Händen alle möglichen Materialien, ob die nun nass oder trocken sind, ob nun eine Zeitung oder Stoff. Ich kann sogar mit meinen Händen nicht aufhören, kleine Büroklammern zu irgendwelchen Installationen zu formen. Ich mache das mit Hingabe, das, worüber andere Autoren, Schriftsteller und Schreiberlinge sich immer beschweren. Ich klebe so gerne mit meinen Händen die kleinen Formulare für den Steuerberater auf die Rückseiten von Texten, die nichts geworden sind, kein Buch, nichts. Ich schreibe auch gerne Postkarten, wo eigentlich auch eine Mail schon genügen würde. Ich kann bügeln. Ja? Ich kenne sogar den Trick mit den Händen, an die richtigen Stellen Wasser zu sprenkeln. Also ich mag jetzt keine Bügeleisen mehr zur Hand nehmen. Irgendwie haben die Hände nichts mehr für sie übrig. Aber ich quetsche gern noch, und da sind sie dann auch mit dabei, Zitronen in meinen Händen, also bis zum letzten Tropfen kraftvoll aus. Ich möchte es also noch lernen, weil ich das noch nicht kann, ist eben Zigaretten drehen, obwohl ich jetzt gerade anfange, mir das Rauchen abzugewöhnen. Also ich habe am Schreibtisch beim Schreiben aus Angst vor Rauchpartikeln und Asche niemals beim Schreiben geraucht und auch nicht getrunken, deswegen. Ich meine, so viel muss man und darf man einfach von einem Schreiberling wissen. Das ist überhaupt ein Buch, das sehr viel Wissen bekannt gibt. Ich kann ja gar nicht überhaupt alles so rausholen. Sind wir schon über die Zeit? Nee, wir haben 5 Minuten Zeit. Also, Schreibmaschine. Hier, das ist eine Zusammenarbeit mit, also ich, jetzt wirklich ganz weit zurück. Ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt, Mäcki. Als ich an diesem Buch saß, das ich am 11.11. begonnen habe, danke für das Vertrauen, und am 15. Januar abgegeben habe, also das ist das schnellste Buch, was ich je geschrieben habe. Eigentlich könnte man es auch schneller lesen, ne? Also so. Und das ist ja nach 17 Jahren haben wir 2000, haben wir diese Zusammenarbeit mal unterbrochen und jetzt nach 17 Jahren ist das jetzt das erste Buch von, wir haben damals schon jedes Jahr eins rausgebracht.
Es ging so schnell, weil wir ja schon so lange früher zusammengearbeitet haben. Also wir kennen uns aus gegenseitig und kein Problem.
Ne, und das war, erzähle ich sehr gerne, weil das war eine Diskussion mit einem anderen Schreiberling, der schon also auch ganz lange kein Verlag mehr, schöne tolle Texte und aber. Und dem hat er gesagt, aber du hattest doch mal Verlage und dann wiederbelebt doch mal ein einfach und so. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich mach's dir mal vor. Also es geht jetzt darum, dass ich quasi eine Schreibmaschine Kolibri hatte, die Reiseschreibmaschine von Reinhold und Alice, mit so Reißverschluss aufzuklappen, sehr edel gemacht, 28 mal 28 Zentimeter groß, die konnte man dann noch mit so einem System rausheben, da war dann oben gleich auch so eine Gummimatte mit dran, mit so Nuppen, also so Löcher drin, wo man die Schreibmaschine Erika Kolibri reinstellen konnte und ich habe die zwei, dreimal misshandelt, einmal um mich selber ins Internat anzumelden, mit der gefälschten Unterschrift meines Adoptivvaters, Adoptionsvater Reinhold Wawerzinek. Das habe ich geschafft. Ich bin dafür dann von ihm verwarnt worden, nicht wegen diesem Schreibmaschinentext, das hatte ich mir auf anderen Formularen abgeguckt, wie man so ein Schreiben macht. Also hiermit bewerbe ich Reinhold Wawerzinek meinen Sohn für das, nur ein, zwei Zeilen höchstens, mehr war das nicht. Aber eben er hat beanstandet, dass das Unterschriftfälschung wäre und das ginge nicht. Das zweite Mal habe ich einen Schreibmaschinentext geschrieben ans Krankenhaus Stralsund West, wo ich dann irgendwie durch meine Adoptivoma Maria Starnke herausgekommen habe, durch das Lied, es waren ein, zwei Königskinder, sie konnten zusammen, es Wasser war viel zu tief, rausgekriegt, dass ich tatsächlich eine Schwester habe und irgendwann habe ich einen Brief abgefangen, den über Wasserdampf geöffnet und da war die Anfrage an meine Adoptiveltern, ob nicht eventuell Beate, das ist der Klarname meiner Schwester, ob die nicht auch nach Ostseebad Rerik kommen könnte und das habe ich dann, wie nennt man das heute, zustimmend, auch wieder mit zum Schreiben, auch wieder mit der gefälschten Unterschrift, diesmal aber noch besser, weil ein paar Jahre vergangen waren zwischendurch, dass sie kommen kann und dass natürlich so Geschwistervereinigung das Größte ist, was sich Alice und Reinhold vorstellen könnte. Das hat dann auch geklappt, bis ich dann zur Armee musste. Und dann hat, glaube ich, Alice Wawerzinek angefangen, von Beate zu verlangen, dass sie sieht und dass sie anstelliger sein sollte. Ich könnte also auch noch ein Buch rausbringen, das würde einfach nur anstellig heißen. Das ist ein Wort, weißt du. Und diese Schreibmaschine habe ich immer bewundert und ich habe dann später Filme, die mir in Erinnerung blieben, rekonstruiert, wo Schreibmaschinen wirklich auch eine Hauptrolle spielen. Also Misery hatten wir schon gehört. Klar, da kommt dann auch noch diese Groupie-Frau dazu. Wirklich furchtbar traurig, eine tolle Schauspielerleistung. Hat sie sich verdient. Wie genauso wie bei Einer flog übers Kuckucksnest, die Krankenschwester. Tolle Schauspielleistung. Und was habe ich letztes Mal gesehen? Die 50 Schauspieler, da sind sie beide mit dabei, ja, die Krankenschwester und auch Misery-Darstellerin, Groupie, Literaturfreundin, sind nie wieder groß besetzt worden. Also alle Filme, wo wir sie sehen, sind vorher gelaufen und hinterher. Deswegen, also ich hätte das jetzt gerne noch vorgelesen.
Es geht aber nicht mehr.
Es ist dann noch, also Shining ist ganz großartiger Film mit Schreibmaschine. Da ist aber die Schreibmaschine sehr klumpig. Dann gibt es von Wim Wenders, hat mehrfach die Schreibmaschine zur Hauptdarstellerin gemacht. Ganz großartig jetzt auch Nick Cave, der hat gezeigt, dass man als Rockgigant sich einen intellektuellen Touch geben kann, indem man sich massiv an der Schreibmaschine filmen lässt. Also auch im Auto, sonst wo immer so ein Laptop. Ich wollte das ja nur sagen, es müssen ja nicht immer nur Schreibmaschinen sein, also eine Schreibmaschine, Laptop. Ich meine, wenn man so manchmal Zug fährt, sieht man es ja richtig, wie das.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.